Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich begrüße Sie zur letzten Folge Verkehrsrundschau Funk. Natürlich die letzte Folge. Ich wusste, ich würde kurz damit verwirren. Es ist natürlich die letzte Folge vor der Sommerpause. Sie kennen das ja von anderen Podcasts vielleicht, da wird im Sommer werden die Füße hochgelegt, bietet sich ganz gut an, da ich im August nicht da sein werde. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir ruhig und machen auch mal eine Pause. Genau, aber nicht ohne ein krachendes Finale. Zunächst mal herzlich willkommen, Jan Burgdorf, Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau.
Hallo, hallo.
Ist heute mein Gast und hallo. Grande Finale vor der Sommerpause, das haben wir uns aufgehoben. Das war ein Thema, das hat dich jetzt reichen Wochen oder muss man eher sagen monatelang beschäftigt.
Das
du
ist
hast
richtig.
Ein dickes Projekt zu Ende
das
gemacht.
Das ist richtig, genau.
Genau. Ja. Was hast du getan?
Ja, wir haben weltweit den ersten Vergleichstest mit schweren BEV-Lastwagen durchgeführt. BEV bedeutet Battery Electric Vehicle. Wir reden also über Elektro-LKW, batteriebetrieben. Und das waren dann doch insgesamt 6 Elektrosattelzugmaschinen, die uns besucht haben, unserer Ausschreibung gefolgt sind, netterweise.
Ja, diesen Test, da hast du lange dran gesessen. Vielleicht ein kurzes Vorwort, bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen. Alle Testergebnisse gibt es für Abonnenten kostenlos natürlich bei Verkehrsrundschau Plus zu lesen. Wir machen hier drin jetzt nur einen kleinen Abriss, einfach weil das sonst den Rahmen sprengt. Ne? Ja, das war ein gigantischer Test. Du hast da sehr viele, du hast europaweit Tester ja auch dabei gehabt. Ja, da war richtig was los.
Ja, es gibt nichts Schlimmeres als zu lange Podcasts. Ne?
Das ich selber. Ja, es gibt aber auch richtig gute, richtig lange Podcasts.
Ja, aber da wird es schon schwierig.
Aber da geht es nicht um LKW, genau.
Ja, genau.
Jan, lass uns in die Materie ein bisschen eintauchen. 6 LKW waren mit dabei. Das heißt, das Feld war nicht ganz vollzählig.
Nicht hundertprozentig, genau. Ja, Renault Trucks wäre eigentlich noch dabei gewesen. Die haben nur wenige Tage vor dem Test ihre Teilnahme zurückgezogen. Und DAF war nach eigener Aussage noch nicht ready to go mit seinem Elektro-LKW.
Okay.
Das kommt jetzt oder ist jetzt wahrscheinlich bereits passiert, aber die konnten oder haben bedauert, noch nicht dabei sein zu können.
Okay, das heißt, wer war dann am Start?
Also, fangen wir mit Iveco war dabei, Mercedes war dabei, Mercedes-Benz muss man sagen, MAN, Scania, Volvo Trucks und mit Designwerk, ein Hersteller, den wahrscheinlich noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Dahinter versteckt sich ein Fahrzeugbau aus Winterthur in der Schweiz und der baut diese LKW auf Elektro um. Nicht nur das, die machen auch so Batterieladegeräte, alles mögliche, also echte Elektrospezialisten. Und sie bauen bis auf wenige Ausnahmen Volvo-Fahrzeuge um. Das kaum verwundert, weil vor drei Jahren ist der schwedische Hersteller Volvo Trucks mit 60% der Anteile bei Designwerk eingestiegen. Und seitdem gibt es auch diesen neuen Hersteller am Markt, der durchaus mitmischt.
Ja, wir haben ein paar dieser LKW, die du gerade angesprochen hast, haben wir auch schon im Einzeltest gehabt, zu finden. Dann unten im Podcast in den Shownotes, können Sie mal reinklicken, da werden wir die Folgen dann einzeln verlinken. Genau, Jan, was waren denn so deine grundlegenden Testeindrücke? Was hat dich am meisten? Mich überrascht, dass das erste Mal, aber das erste Mal jetzt im Podcast seit, wir haben jetzt 260 Folgen, glaube ich, das erste Mal, dass ein Handy klingt.
Ja, stimmt. Es war auch tatsächlich jemand eines LKW-Herstellers.
Ja, ehrlich. Wahrscheinlich. Liebe Grüße, wir rufen zurück.
Wir rufen zurück.
Nee, genau. Was hat dich am meisten überrascht an den LKW?
Die Unterschiedlichkeit. Also wenn du jetzt irgendwie einen PKW oder einen Transporter nimmst, da sind die alle relativ gleich aufgebaut. Ne? Und das ist bei den schweren Lastwagen überhaupt gar nicht. Kein Testfahrzeug von diesen 6 war irgendwie wie das andere. Die sind von der grundsätzlichen Technik komplett unterschiedlich. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Designwerk an, der einfach schon allein durch seine Optik sich von anderen komplett abgrenzt. Denn der hat eine gewaltige Batteriekapazität von brutto 900 Kilowattstunden, die er mitnehmen kann. Und um die unterzubringen, muss er eben auf ein Dreiachsfahrgestell mit gelenkter Nachlaufachse zurückgreifen. Denn am Rahmen bleibt einfach nicht genug Platz für diese ganzen Batterienkapazität, die er mitnehmen muss. Er hat 4 große Akkupakete und davon passen nur zwei an den Rahmen und die Rest muss übereinander stehend hinter die Kabine, wie in so einer Schwerlastzugmaschine hast du da diesen Turm. Da kommt das alles rein und das treibt natürlich die Länge und überhaupt die gesamte Optik des Fahrzeugs weit nach vorne. Der ist über 7,6 Meter lang und unser eigener Testtrailer, den wir jetzt hatten, ganz normal Standard-Krone-Trailer, der darf bis aufs Weiteres da auch nur inklusive einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung auf die Sattelplatte. Ja, das ist so die Besonderheit beim Designwerk.
Man fragt sich, warum wird das gemacht?
Ja, wenn du jetzt wirklich Batteriekapazität brauchst. Ich denke, Designwerk ist jetzt weniger Spezialist für normale Straßenfahrzeuge als für richtig Spezialeinsätze, was die anderen Hersteller nicht machen wollen oder können, da kommen die ins Spiel. Die können aber eben auch solche Fahrzeuge machen, die können aber auch kleinere Autos machen mit weniger Batteriekapazität. Können die auch, das ist jetzt so das Optimum, was sie können. Jeder wollte ja zeigen, was er hat. Und du kannst dann eben, wenn du angenommen, du kommst mit dieser Überlänge klar oder hast eine Ausnahmegenehmigung, dann kannst du eigentlich dir sicher sein, dass du 500 Kilometer mit eigentlich jeder Wetter-, Fracht- und Streckenbedingung hinkriegst. Und die könnten sogar jetzt 1000 Kilowattstunden noch realisieren, weil die Batterietechnik sich nochmal verbessert hat. Also das ist schon, denke ich mal, am Rande der normalen Einsetzbarkeit, aber wenn es speziell wird, dann ist Designwerk sicherlich ein guter Ansprechpartner.
Ja. Jetzt hast du natürlich den großen, ich nenne ihn jetzt mal den Paradiesvogel im Testerfeld rausgepickt. Ja, der einzige Dreiachser, alle
ist
anderen
sind. Nach dem Alphabet, Designwerk ist so. A, B, C, D, kannst du? Hast du mal gehört?
Ja, grob irgendwann mal.
Ja, aber klar, ist richtig. Nee,
Paradiesvogel sind sie, also ein ganz besonderes Konzept, alle anderen sind Zweiachser. Ja. Wo sind da die Unterschiede?
Ja, also. Fangen wir mal an, zum Beispiel beim Iveco S-Way. Wie auch der Designwerk verzichtet der beispielsweise auf ein Getriebe und macht die Kraftübertragung per einfache Untersetzung. Da sind also, und auch es gibt kein Getriebe und die beiden 240 Kilowatt starken Motoren des Iveco sind direkt an der Hinterachse angeordnet, also eine sogenannte E-Achse haben wir da. Und dadurch bleibt eine Kardanwelle, wird eine Kardanwelle überflüssig und das spürst du eben bei Bauteilen und Gewicht. Ja. Und dadurch gewinnst du ganz wertvollen Bauraum zwischen Vorder- und Hinterachse und die kann der Iveco eben fast vollständig für Batterien nutzen. So kann er dann 738 Kilowattstunden brutto mitnehmen. 629 davon sind dann tatsächlich nutzbar, ist ja immer brutto und netto. Und dann hat er auch einen Langradstand von über 4 Metern, haben sie fast alle. Und das ist dann in 9 modular aufgebauten Akkupakete unterteilt und dann hast du eben diese sehr große Kapazität, die er mitnehmen kann als normale Zweiachs-Sattelzugmaschine. Und Iveco sagt ihm auch, bis zu 500 Kilometer sind mit einer Akkufüllung bei normalen Beladungsszenario
drin.
Okay. Genau. Ja. Und dann machen wir gleich weiter.
Gerne.
Beim E-Aktros, der ist nämlich noch irgendwie am nächsten Art verwandt, ja, also aber jetzt auch nur in einer Sache, denn auch er hat eine E-Achse an Bord und an dem sind die insgesamt 2 je 200 Kilowatt starken Synchron-E-Maschinen direkt angeordnet und davor liegen dann quer zur Fahrtrichtung 3 Batteriepakete, A 207 Kilowattstunden. Und das macht in der Summe dann 621 Kilowattstunden Energiereserve und davon sind 600 nutzbar. Und auch da sind 500 Kilometer laut Hersteller kein Problem. Das haben wir auch auf der Verkehrstestrunde schon erfahren. Das ist kein Problem, das geht. Aber was den Mercedes eben besonders vom Iveco noch unterscheidet, wird am Rhein, setzt auf ein Getriebe. Und zwar auf ein selbst entwickeltes Viergang-Planetengetriebe. Also Sie sagen, mit Getriebe ist es besser.
Okay, okay. Ja. In Sachen Batterie ist Mercedes-Benz auch fortschrittlich, kann man sagen.
Ja, Zauberwort heißt hier Lithium-Eisenphosphat, das ist kurz LFP. Und die sind eben besser umweltverträglich, sind aber auch teurer. Und sie punkten vor allen Dingen auch mit der höheren Sicherheit gegen Verformung, was im Falle eines Unfalls wertvoll sein kann. Wenn so ein Eck, wenn es brennen kommt, wird es nicht lustig. Dann eben, was für den Spediteur noch wichtig ist, ist, sie sehr gegenüber hohen Ladeströmen sehr unempfindlich sind. Und das kann ihnen ein sehr langes Leben bescheren. Mercedes spricht von 1,2 Millionen Kilometern. Und dann sollen noch immer 80% der ursprünglichen Akkukapazität garantiert sein.
Das ist eine ganze Menge, ja. Ja, schauen wir mal von Wörth am Rhein nach München an der Isar.
Ja, da heißt das neue Elektrofahrzeug ETGX, jo, wie wir sicherlich schon mal alle gehört haben. Und auch der benutzt ein Getriebe, auch hier. Dieses hat 4 Gänge. Aber was er eben noch hat, er macht es nicht über eine E-Achse, sondern über eine klassische Kardanwelle, also Durchtrieb zur Hinterachse. Und das hat eben zur Folge, dass der MAN nicht ganz so viel elektrische Energie mit auf Tour nehmen kann. Hier sind es 534 Kilowattstunden brutto, davon sind ungefähr 480 tatsächlich nutzbar. Das Ganze gespeichert in Nickel-Magan-Kobalt-Batteriepakete, die MAN ja selbst herstellt im Werk Nürnberg. Das macht also auch nicht jeder Hersteller.
Keiner. Oder?
Richtig.
Ich glaube, alle sagen, kaufen zu.
Keiner. Ja. MAN baut sie selber, was sicherlich auch begründet, dass sie eine große Erfahrung bei E-Bussen haben. Mhm. Also da haben sie schon sicherlich einen Entwicklungsvorsprung. Mhm. Und sie bauen ihre Batterien selber, was sicherlich auch ein USP ist. Genau. Er hat auch einen vergleichsweise kompakten Radstand von 3750 mm. Aber wie gesagt, er wird an der Reichweite oder an der steht er etwas zurück gegen einige anderen Fahrzeugen, die jetzt hier beim Test dabei waren, ja. Mhm, ja, dann würde ich folgerichtig, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, wir fangen mit der nächsten VW-Tochter weiter. Mhm.
Scania.
Genau, denn du wirst wahrscheinlich vermuten, dass da viele Ähnlichkeiten sind.
Das würde ich, weil beim Diesel ist es ja häufig auch so, ne?
Ja, hätte ich auch gedacht, aber nix da.
Nee, ganz anders.
Doch, kann man schon sagen, ja. Also sagen wir mal so, was I1, auch Scania hat eine Kardanwelle. Mhm. Arbeitet nach dem Kardanwellenprinzip und dann ist aber eigentlich vorbei mit den Gemeinsamkeiten. Das siehst du bereits, wenn du vor diesem Fahrzeug stehst, der hat wirklich den längsten Radstand des Vergleichs, sind 4150 mm, also wirklich schon fast ein Fahrgestell.
Ja.
Und er hat aber dann eben zur Folge, da du hast eine Kardanwelle, trotzdem hast du dadurch jetzt einen Stromvorrat, den du mitnehmen kannst von 624 Kilowattstunden brutto. Das wird mit mehreren Akkupaketen verschiedener Größe realisiert und das sind dann 517 netto, also durchaus auch brauchbar. Ja. Mhm. Und dann mit den Antriebsmotoren machen sie es auch völlig anders. Ja. Der Hauptmotor mit 230 Kilowatt Leistung, der erhält Unterstützung von zwei kleineren mit je 110 Kilowatt und die sind direkt im automatisierten Getriebe verbaut. Das Ganze hat 6 Gänge, werden aber nur 5 genutzt. Das Ganze ist ein Abfallprodukt vom Hybridmodell. Also der benutzt nur die 5 Gänge. Also sagen wir, es ist ein 5-Gang-Getriebe.
Okay, okay, alles klar. Ja, man sieht jetzt schon, es sind unterschiedliche Herangehensweisen und bei, ich hätte mich beinahe fast zu dem Begriff bei der alten Dame im E-LKW-Tester fällt. Nein, überhaupt nicht, aber machen wir es freundlicher. Die Pioniere haben wir jetzt noch nicht erwähnt, Volvo Trucks aus Schweden.
Du hast natürlich auch nicht ganz Unrecht, wer als erster am Markt ist, muss eben dann auch ein Facelift bringen oder wird als erster ein Facelift bringen.
Das war überhaupt nicht despektierlich, genau, weil die konnten liefern, wo andere noch im Labor gesessen sind.
Alte Dame, da weiß ich schon, dass das Telefon wieder klingelt. Aber egal, sagen wir mal so, es ist natürlich keine alte Dame. Ja. Pionier ist wahrscheinlich besser. Tatsächlich konnte Volvo Trucks seine E-Modelle schon an Kunden ausliefern, als die anderen noch mitten in der Entwicklung stecken. Ja, weiß man mittlerweile. Wir reden hier tatsächlich, oder Volvo redet von 56% Marktanteil in Europa bei Elektro-LKWs. Mhm. Das würden sie, glaube ich, gern behalten. Mhm. Schau mal. Aber das ist natürlich, momentan ist ja, willst du ein Elektro-LKW, dann hast du einen Volvo, brauchst du nach der Marke aktuell gar nicht fragen. Wird sich jetzt sicherlich ändern bald. Ne?
Ja.
Ja, und die Schweden waren vielleicht auch so schnell am Markt, weil sie da auf eine vergleichsweise kompakte, konservative Lösung setzen. Also dass sie benutzen das alte, das bewährte I-Shift-Getriebe aus dem Diesel, hunderttausendfach erprobt, hunderttausendfach bewährt. Ja, und das hat 12 Gänge, also deutlich mehr als die anderen, wobei natürlich hier nur die obere Gruppe genutzt wird, also Gänge 7 bis 12 im Normalfall, kann aber auch im Falle eines Falles auf die anderen Gänge zurückgreifen. Mhm. Macht er aber nie, habe ich jetzt noch nie erlebt, dass das passiert. Ja, das Ganze ist dann kombiniert mit 3 E-Motoren mit je 163 kW, Summe also 490 Kilowatt. Mhm. Und ja, auch der Volvo hat noch die Kardanwelle, was heißt noch, hat eine Kardanwelle, der den Weg zur Hinterachse überbrückt. Und das Ganze hat dann auch zur Folge sicherlich das etwas mehr Bauraum nutzende, benötigende Getriebe plus Kardanwelle. Wir haben hier 540 Kilowatt brutto. Ich kriege langsam Sprachprobleme.
Das ist die 534 Hitze. 34 Grad
Kilowattstunden brutto sind am Fahrzeug möglich. Ja. Ja. Und die vorsichtigen Volvo-Leute, das ist schon, die sind tatsächlich da ein bisschen übervorsichtig, meiner Meinung nach. Die führen davon nur 421 nutzbar aus. In der Folge, reichweitenmäßig, fällt der Volvo mittlerweile etwas zurück. Mhm. Ja. Jetzt sind nochmal irgendwie um die 20 Kilometer. Die reden von ungefähr 300 Kilometern, die möglich sind. Das ist auch definitiv realistisch. 20 sollen jetzt nochmal draufgekommen sein, was aber vor allen Dingen an der neuen Aero-Nase liegt, die es natürlich auch für den FH Electric gibt. Ja. Aber muss man sagen, sie haben schon angekündigt, zu IAA im September Hannover wird einiges passieren bei Volvo, beim Electric. Und ich greife jetzt mal ins Dunkle und gehe mal von einer E-Achse aus und von etwas kapazitätsstärkeren Batterien.
Und vielleicht auch einer anderen Technologie bei den Batterien. Auch da ist ja der
auch das ein bisschen anders unterwegs. Auch das denke ich mal, dass sie da auch ein bisschen, gut, die sind ja auch mit Nickel-Kobalt, glaube ich, unterwegs. Ne?
Aluminiumoxid als einziger. Genau.
Ja. Richtig, richtig. Und da könnte sich auch was tun, ohne dass ich es jetzt weiß.
Ja,
das ist jetzt nur, aber, was ich vermute. Ja,
ja, wir werden ja in einem guten Monat dann schlauer sein zur IAA Transportation. Haben wir ja vor 2 Jahren schon gesehen.
Ja, ein bisschen mehr als ein Monat ist noch.
Gab es einige Innovationen. Genau, 1,5 Monate sind es.
Ja,
jetzt haben wir mal einen groben Abriss über die Testkandidaten. Ja. Ihr seid natürlich nicht nur außen rumgegangen und habt euch technische Daten um die Ohren gehauen, sondern ihr seid ja auch gefahren.
Richtig.
Was waren denn so die grundlegenden Eindrücke?
Ja gut, also zunächst mal, aber das gilt für unumstritten, also ohne Ausnahme für alle 6 dieser Fahrzeuge. Das Fahren macht überdeutlich viel. Durchschnittlich viel Spaß und gefällt unglaublich gut. Man gleitet über, man schwebt fast über das Verkehrsgeschehen hinweg. Man hat unglaublich viel Power, Fahrleistung, mit dem kein Verbrenner mitkommt. Teilweise ohne Getriebe, ohne Zugkraftunterbrechung, sofort anliegendes Drehmoment, leise, du hörst nichts. Es ist tatsächlich eher wie Schweben als Fahren. Kennt man von jedem Elektrofahrzeug, machen diese Fahrzeuge keine Ausnahmen mehr. Und dann, wie gesagt, wenn wir jetzt gerade bei Fahrleistungen sind, dann fangen wir doch mit dem Iveco mal an. Denn vehementer als der Iveco beherrscht die Disziplin sicherlich keiner. Irgendwie hat man das Gefühl, das Ganze ist ja irgendwie entstanden unter diesem Start zusammen mit Startup Nikola. Die Zusammenarbeit wurde ja letzten Jahr dann abrupt beendet aus Gründen. Das sind amerikanische Startup gewesen und irgendwie Amis ticken anders. Also jedenfalls hat man diesem Fahrzeug eine Motorleistung mitgegeben, wo man sagen muss, das ist schon deutlich übertrieben. Das sind also im Peak, also man voll drauf latscht, 1142 PS, Schande, die da am auf die Straße kommen, die Hinterreifen danken es dir. Also da, wenn du das ständig machst, dann wird sicherlich auch die Reifen irgendwann sagen, naja, ich müsste da mal nachgeschnitten werden. Ja. Aber gut, wo er dafür dann irgendwie wieder absolut Nachholbedarf offenbart, ist so Assistenzsysteme. Also erstaunlicherweise fehlen hier wirklich selbstverständliche Assistenzsysteme wie beispielsweise Abstandstempomat. Hätte ich nicht mehr gedacht, dass es sowas noch gibt. Dann aktive eingreifende Spurführung gibt es nicht. Es gibt auch keinen GPS-Tempomat, in den alle drei, alle anderen Fahrzeuge außer Designwerk auch mit an Bord hat. Und wenn man jetzt ehrlich ist, dürfte der Iveco damit seit Juli nicht mehr zulassungsfähig sein.
Aha.
Denn du musst seit Juli gewisse Assistenzsysteme mitbringen. Hat er nicht. Als Neufahrzeug ohne vorliegende Zulassung dürfte es schwierig werden. Gerne darf Iveco mir erklären, dass es doch geht. Ich wüsste jetzt keinen Weg, aber vielleicht gibt es einen. Aber was eben auch kommt, Iveco hat auch schon angekündigt, zur IAA im September wird man umfangreich nachlegen und dann auch noch weitere Punkte beseitigen, die uns jetzt nicht nur uns aufgefallen sind. Die können wir ja aus Kapazitätsgründen jetzt nicht nennen, weil das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen.
Wir sprengen ja eh schon, Jan.
Tun wir.
Wir sind eh schon dabei.
Ja,
19
ja.
Minuten haben wir schon.
Hoppi, hoppi.
Deswegen nochmal der Hinweis, die Verkehrsrundschau 16, die passenderweise auch am 16. August erscheint. Da ist alles zum Durchblättern und zum Nachlesen oder auch, wenn dieser Podcast erscheint, bereits auf der Homepage der Verkehrsrundschau. Und bei Verkehrsrundschau Plus.
Genau.
Genau.
So, dann machen wir nochmal kurz weiter mit dem Designwert. Wir müssen hier durchkommen. Ne? Dem fehlen auch etliche Assistenzsysteme, aber es ist eine Umbaulösung, deswegen bewerten wir das nicht ganz so stark. Du weißt, wenn du einen Umbau-LKW kaufst, das, worauf du dich einlässt oder was du eben davon hast oder was du eben, auf was du vielleicht eventuell verzichten musst. Ne? Du spürst bei dem Fahrzeug die Dieselvergangenheit des Testfahrzeugs viel an vielen Stellen. Ebenso den ursprünglichen Hersteller des Fahrzeugs, also auf dem Lenkrad ist noch das Volvo-Logo, ist ein Airbag-Lenkrad, dürfen sie nichts anderes machen oder ist sehr aufwendig, was anderes zu machen. Ja. Wenn du die Zündung anschaltest, leuchtet das Vorglühzeichen auf. Ich mag ja sowas, ich finde es ja, ja lustig. Ja,
irgendwie witzig.
Dann ist auch Diesel- und AdBlue-Anzeigen sind nach wie vor da, die zeigen den Batteriestand. Das sind alles so Dinge, die sind irgendwie zum Schmunzeln animieren, die halt, finde ich irgendwie nett, aber gut, es ist natürlich an einigen Stellen so ein bisschen hemdsärmlich, kommt es schon rüber.
Ja, ja, aber dafür hat der ja ein Feature, der Designwerk, das alle anderen nicht haben.
Ja, jetzt kommst du damit, ne? Ja. Du willst jetzt sagen, dass das Bremsen am meisten Spaß macht.
Ja, beim, ja schon. Stimmt. Ich bin ihn ja selber auch schon gefahren.
Und, das ist, und ich muss dir sagen, dass mich jeder, wir hatten ja viele internationale Tester da und auch manche Mitarbeiter von anderen Firmen der LKW-Stelle haben mal die Gelegenheit genutzt, mal eine kleine Runde mit einem anderen Fabrikat zu drehen. Und keiner hat das nicht super gefunden. Alle haben gesagt, das ist eine super Lösung. Wir reden jetzt davon, dass der Designwerk verfügt, optional muss man sagen, über ein, aber sie sagen, es ist eigentlich zu 100% eingebaut, weil jeder das haben will, verfügt über ein Rekuperationspedal. Es ist ähnlich eines Kupplungspedals und über dieses Pedal, je doller man es tritt, desto mehr wird rekupiert, also gebremst. Und so kann man also wirklich dieses Fahrzeug ohne stufenloser Rekuperierung fahren und man braucht dann die Betriebsbremse irgendwie so gut wie gar nicht mehr gefühlt. Macht süchtig, mich macht süchtig und es hat wirklich, glaube ich, es gibt keinen, den das nicht gefällt.
Ja, und es hat einen schönen, hat ja irgendwie auch einen schönen Gedanken. Du trittst auf die Bremse und denkst dir, irgendwie tue ich gerade was Gutes.
Ja, das hast du beim Bremsen nicht. Das ist natürlich aber auch natürlich jetzt eine Sache, der hat kein Getriebe. Das ist natürlich bei einem Fahrzeug, was ein Getriebe hat, etwas schwieriger zu lösen.
Das ist richtig. Ja, das wäre deswegen jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Ja. Glaubst du, dass die Hersteller der anderen Fabrikate, die haben sich ja die LKW auch angeguckt, glaubst du, dass sich jemand das abguckt, dass das eine massentaugliche Lösung wird?
Ich hoffe es, aber ich glaube, dass es eben, sobald du ein Getriebe hast, nicht mehr ganz so einfach ist, ohne es jetzt genau zu wissen. Aber ich finde die Lösung super und jeder fand die gut. Also warten wir es mal ab, was da passiert.
Ja. Gut, ja. Rekuperieren kann aber jeder der LKW, ne?
Also, ja, das ist klar.
Möchte ich hoffen.
Jeder, ja, das können die alle und sie haben auch teilweise gute Lösungen. Bei Volvo kannst du über das Bremspedal die Rekuperation auslösen seit neuestem. Zweimal antippen ist volle, einmal antippen ist ganze. Mhm. Auch MAN hat da einen netten Schalter auf dem Lenkstockhebel, da kannst du auch die Rekuperation so auf ein Pedal fahren, umstellen. Mhm. Funktioniert wirklich gut. Also ist nicht so, dass die keine Ideen haben, Gottes Willen. Ja. Mhm. Aber dieses Pedal trotzdem polarisiert sehr. Ja,
das ja, ja.
Mag jeder.
Also der USP des Designwerks, wie schaut es bei den anderen Herstellern aus, was USPs vielleicht angeht?
Ja. Ja gut, also machen wir beim Mercedes eActros 600 weiter. Vorbildcharakter offenbart der neben seiner eben angesprochenen Batterietechnologie auch in Sachen Assistenz. Da lassen die überhaupt nichts anbrennen. Mhm. Also der GPS-Tempomat, der beherrscht auch scharfe Kurven, Ortsdurchfahrten oder auch Fußgängererkennung in Ortschaften ist hier an Bord. Ja. Mhm. Dann der MAN, der funktioniert für mich unauffällig gut. Ist auch nicht übertrieben, er hat einfach eine Motorleistung und einen Motor, der hat aber nicht, ich denke, die anderen werden irgendwann runterkommen. Diese PS-Zahlen, die wir da nennen, die sind ja der Wahnsinn. Also 1142 PS ist jetzt Maximum, aber eigentlich, wenn die APs haben, die alle viel zu viel Leistung. Mhm. Ja, der MAN hat das eigentlich schon nicht mehr, der hat vernünftige, oh, jetzt bin ich überfragt. Ich glaube, es sind um die 500 kW, ich bin mir nicht ganz...
Ich habe es hier drüben liegen, ich hole es mal schnell und du erzählst
weiter. Ich kann weitermachen, genau. Ja. Und er funktioniert unauffällig gut, lässt sich sehr angenehm bedienen, so ganz ohne Touch. Ja, also er hat ja die Philosophie, auf einen Touchscreen zu verzichten. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Das funktioniert nämlich einfach. Das machen sie haben sie vom Diesel übernommen. Hat der Elektro natürlich auch. Ja. Also wirklich irgendwie unauffällig gut, finde ich. Ja.
Mit 449 PS.
449 PS.
100 PS weniger als der nächstfolgende. 330 kW.
Ja, genau. Eben. Also das geht so in die Richtung Vernunft und ich denke, dass die anderen da auch irgendwann landen, weil diese Motorleistungen sind wirklich eigentlich vollkommen überzogen.
Ja.
Gut, dann machen wir nochmal beim Scania weiter. Der punktet für mich vor allem beim Punkt Getriebe. Denn durch diese zwei Motoren Getriebe ist das so ein bisschen DSG-Feeling. Der eine kann noch im niedrigen Gang beschleunigen, während der andere quasi schon ready to go im höheren Gang ist. Dadurch haben wir unglaublich schnelle und sanfte Gangwechsel. Gefällt unglaublich gut. Das ist so das USP des Scanias. Und ansonsten ist er einfach auch, wie wir es vom Verbrenner auch kennen, komfortabel, Lenkung, dass alles passt, lässt sich sehr gut fahren, schön leise. Und das Gleiche, also wie gesagt, im Komfort ganz vorne, und das gilt für mich auch für den FH Electric. Denn man muss einfach sagen, die Tugenden der Dieselbrüder, die für die beiden schwedischen Marken kennen, komfortabel, leise, sehr gut zu fahren, die können die auch auf die Elektromodelle einfach übertragen. Das haben die beiden Hersteller meiner Meinung nach sehr gut hinbekommen. Es ist einfach nochmal ein Tick leiser in den Dingern. Die sind einfach nochmal besser gedämmt. Ich will jetzt wirklich sagen, dass kein Mensch, keiner dieser Stromer, die wir gefahren sind, ist natürlich irgendwie laut. Das ist immer leise, aber die Tatsache ist, die beiden Schweden können es noch mal ein Tickchen leiser. Ist einfach so. Ist ja bei Diesel auch so.
Ja.
Und die Dämmung der Kabinen wird sie nicht geändert haben zum Diesel, die werden sie übernommen haben, und dann ist das irgendwie folgerichtiger Schluss. Ja.
Ja.
Was der Volvo eben als in Anführungsstrichen Problem hat, Batteriekapazität und Reichweite fallen bei dem einfach zwangsweise etwas geringer aus. Ebenso das Nachladen. Ja. Die Ladeleistung des Volvos liegt bei 250 Kilowatt im Maximum. Und damit ist er eben auch deutlich hinter den Wettbewerbern. Mercedes, nur im Vergleich, kann CCS bis zu 400 kW. Damit lädt er einfach deutlich schneller, wenn du die richtige Ladesäule hast.
Ja, ja, das natürlich.
Ja, das ist so jetzt natürlich noch viel mehr, aber wie gesagt, wir können hier nicht alles sagen.
Nee, wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht, denn alles gibt es ja, wie gesagt, auch an den bekannten Orten und Stellen online und im Print zum Nachlesen. Deswegen würde ich gerne mit einer Abschlussfrage den Deckel drauf machen. Ich frage dich nicht, welcher der Stromer das Rennen macht in deinen Augen, sondern werden Stromer das Rennen machen, Jan?
Ja, also ja, gut, da würde ich mir jetzt auch nicht nur Freunde machen. Ich bin aber der Meinung, ganz klar, ja, werden sie. Wenn man nämlich mal bedenkt, wie effizient diese Batterieelektrik ist, da kommt da keine andere Antriebsart mit, auch nicht H2 mit Brennstoffzelle. Und es ist einfach unklug, darauf zu verzichten und das nicht zu nutzen. Meiner Meinung nach, also ich bin absolut der Meinung, dass die Batterieelektrik für die Zukunft für die meisten Sachen sicherlich die beste Wahl ist. Ja. Dann gehen wir nochmal, wenn wir jetzt dann noch gucken, auf die Transportstrecken in Europa, die meisten sind nun mal kürzer als 300 Kilometer. Und das ist für keinen der hier teilnehmenden E-Zugmaschinen ein Problem, schaffen die alle. Ja. Aber was wir natürlich brauchen, ist ein flächendeckendes Ladenetz, ohne jede Frage, und das muss LKW-tauglich sein. Da muss Platz für einen LKW sein, da muss die richtige Ladesäule für einen LKW stehen. Ich habe jetzt hier auch schon einige Ladesäulen Pressemitteilungen bekommen, und da steht, ja, LKW-Ladesäule erfüllt 150 kW. Ich denke, ja, super, ja. 150 kW, toll, da will ich mir nicht mal mit dem PKW hinfahren. Also, ne?
Ja.
Aber klar, wenn du Zeit hast, ja, gut. Ne? Und wir müssen darüber nachdenken, eine Autobahn zu bauen. Es muss irgendwie bei den Verladern Umdenken stattfinden, dass eben E-Lastwagen da laden können müssen.
Ja.
Der Druck wird höher werden, denke ich, gerade Sachen CO2-Bepreisung und allem Möglichen. Das Thema wird Dampf bekommen.
Ja, und das, ich glaube, relativ bald. Also ich bin mal, ich habe heute erst beim KBA, beim Kraftfahrtbundesamt, nochmal reingeschaut. 190 E-Lkw haben wir im Moment in Deutschland zugelassen. Größer 12 Tonnen natürlich.
Ja. Wahnsinn eigentlich.
Ja, 190. Und das wird sich vervielfältigen bis 2030, davon ist auszugehen. Ja. Beim Thema Wasserstoff bin ich immer noch super gespannt. Ich war vor ein paar Tagen erst bei Daimler in Wörth bei der Übergabe von 5 Brennstoffzellen-Lkw mit Flüssigwasserstoff, von denen dann welche sogar in Duisburg schon angeblich mit grünem Wasserstoff fahren, also tatsächlich grün. Da habe ich einen ganz interessanten Satz aufgeschnappt. Einer der Kunden hat dort nämlich gesagt, wissen Sie, was bei diesem Lkw überhaupt kein Problem war? Einen Fahrer zu finden. Der hat das ausgeschrieben und innerhalb von ein paar Minuten hat er diese Stelle besetzt gehabt, weil die Leute da Lust drauf haben. Und ich glaube, es wird auch beim E-Lkw ähnlich sein.
Ich bin mir ich sage auch gar nicht, dass der Wasserstoff-Lkw es nicht geben wird. Ich bin mir nur sicher, die Masse wird batterieelektrisch
besser fahren. Das glaube ich auch, ja.
Aber klar. Aber ich bin da auch relativ optimistisch jetzt beim Ladenetz, ehrlich gesagt. Mhm. Denn wir fahren ja hier in der Firma sehr viel E-Pkw. Mhm. Und vor 4 Jahren hast du noch gucken müssen, wo kann ich laden? Heute brauchst du es nicht mehr.
Ja.
Du hältst an irgendeinem Autohof und hast einen Schnelllader.
Ja, und genau.
Genug Schnelllader. Du musst nirgendwo warten.
Ja.
Ich weiß, das ist bei Lastwagen komplizierter aufgrund des Platzbedarfs und der Ladeleistung. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir das in den Griff kriegen können.
Ja, Die Frage ist, ist es und wird es bezahlbar? Aber das wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich beantworten lassen, diese Frage.
Ich bin mir absolut sicher, dass der Diesel weiter bestraft werden wird für sein Dasein.
Das wird so sein, ja. Na gut, Jan, dann danke ich dir für die jetzt schon ausführlichen Testeindrücke und alles zum Nachlesen haben wir, wie schon gesagt, online und im Heft. Gerne da mal reinschauen. Da sind auch viele andere Eindrücke noch mit drin und alle technischen Daten. Da hat man alle LKW mal nebeneinander stehen.
Ja.
Genau, Jan, dann sehen und hören wir uns im September wieder, jetzt im August, wie schon gesagt. Ja. Ist Sommerpause bei Verkehrsrundschau Funk, legen Sie die Beine hoch, lassen Sie sich bräunen. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Urlaub, wenn Sie das denn einen Urlaub haben.
Und dann ist IAA, dann haben wir viel zu quatschen wahrscheinlich.
Hoff dann ist IAA und dann geht es hier wieder rund.
Ich hoffe es doch.
So machen wir es. Alles klar. Gut. Jan, bis dann. Tschüss.